Fotopodcast.
Herzlich willkommen beim Fotopodcast. Wer sind wir?
Michael,
Marek
und Stefan.
Bei uns ist Fotografie eine Leidenschaft, eine Passion. Stefan und ich sind nebenberuflich Fotografen und haben eine kleine Fotoagentur.
Und ich habe vor 2 Jahren mein Hobby zum Beruf gemacht und bin nun hauptberuflich freier Fotograf.
Was ist nun ein Podcast? Ein Podcast ist so etwas wie ein Radiomagazin. Ihr könnt es euch vom Internet herunterladen und am Computer oder auf eurem MP3-Player anhören. Vielleicht seid ihr über unsere Webseite zu dieser Folge des Podcasts gekommen. Dort könnt ihr immer die aktuellsten Folgen von Hand herunterladen. Eleganter ist es, dies mit einem Podcatcher zu tun. Der bekannteste Podcatcher ist iTunes. Dies ist ein kostenloses Programm von Apple, welches redaktionell betreut wird. Wenn ihr dort in der Suchmaske fotopodcast.de eingebt, bekommt ihr uns als Ergebnis und könnt einfach auf Abonnieren drücken und schon kommen regelmäßig alle Folgen auf eure Festplatte.
Und das kostenlos.
Wer kann bei uns Tipps bekommen? Unser Podcast richtet sich sowohl an Anfänger als auch an ambitionierte Hobbyfotografen. Ganz egal, ob sie mit einer Kompaktkamera oder bereits mit einer digitalen Spiegelreflex ausgerüstet sind.
Was braucht man nun zum Fotografieren, wenn man noch keine Kamera hat? Braucht man eine Spiegelreflex mit einem ganzen Sack voller Objektive oder reicht es auch eine einfache Kompaktkamera?
Also, wir können raten, dass man gar nicht so viel Geld am Anfang braucht. Es kommt sehr darauf an, was man machen möchte. Ob es Sport sein soll, ob man lieber Landschaften oder Stillleben fotografieren möchte, je nachdem sollte man sich seine Ausrüstung zusammenstellen. Natürlich spielt das Budget auch eine große Rolle, wie viel Geld man ausgeben möchte.
Allgemein kann man sagen, dass man mit einer ordentlichen Kompaktkamera bereits sehr gute Bilder produzieren kann.
Das würde ich auch so sehen. Da muss man nicht gleich in die Spiegelreflexklasse einsteigen.
Vor allen Dingen, und das wird vielleicht einige überraschen, sind weniger Megapixel zum Teil besser.
Denn es kommt nicht nur auf die Anzahl der Megapixel an, sondern auch auf die Qualität des Objektivs. Hier sollte man darauf achten, dass es durchaus ein Markenobjektiv ist mit einer dementsprechend hohen Lichtstärke.
In einer kompakten kann ich ja jetzt nun keine Objektive wechseln. Da ist das Objektiv eingebaut. Hier wäre noch ein sinnvoller Tipp zu schauen, dass man möglichst ein echtes Weitwinkel hat. Und ein echtes Weitwinkel fängt bei 28 mm an. Ihr findet dies in den technischen Beschreibungen der Kameras. Lasst euch das unbedingt vorlesen oder sagen vom Verkäufer und achtet darauf, dass ihr möglichst nah an den 28 mm oder drunter seid. Sonst habt ihr das Problem, wenn ihr in Räumen fotografiert, dass ihr schon die Wand im Rücken habt und die Leute immer noch nicht drauf.
Aber jetzt nochmal, wieso sind 6 Megapixel zum Teil besser als 8 Megapixel?
Ja, wenn wir überlegen, was wir normal als Hobbyfotografen mit den Bildern machen wollen, dann ist es in der Regel am PC begutachten und schöne Exemplare ausdrucken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber normalerweise in meinem Hobbybereich drucke ich selten größer als DIN A4. Vielleicht 3-4 Bilder im Jahr A3 oder A2, die dann aufgehängt werden.
Irgendwann ist die Wand einfach voll.
Ja. Und man muss sagen, für A4 Bilder in guter Qualität zum Printen reicht auf jeden Fall 6 Megapixel.
Bei einer 6 Megapixel Kamera passen noch viel mehr Fotos auf die Speicherkarte. Da ein Foto weniger Speicher verbraucht.
Ja, und das passiert auch auf der Festplatte zu Hause so. In meinem Regal stehen mittlerweile 3 Terabyte an externen Festplatten und es wächst und wächst und wächst. Ein 6-Megapixel-Sensor hat im Gegensatz zu einem 10-Megapixel-Sensor aber auch im Rauschverhalten Vorteile. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Sensor relativ klein in einer Kompaktkamera ist, ungefähr so groß wie der Fingernagel eines kleinen Fingers. Dort sitzen dann 6, 8, 10 oder gar 12 Pixel nebeneinander, die das Licht einfangen. Alle diese Pixel werden elektronisch über Leitungen angesteuert. Je mehr dieser Pixel und Leitungen auf dem Sensor sind, desto mehr stören sie sich gegenseitig. Dadurch entsteht unter anderem das Rauschen, was man auf den Bildern sieht, wenn man hohe Empfindlichkeiten an der Kamera einstellt. Aber gerade diese hohen Empfindlichkeiten sind ein Vorteil von digitalen Kameras. Früher musste man den kompletten Film wechseln, wenn man einen empfindlicheren Film haben wollte. Also sagen wir, wenn die Sensoren so klein sind wie in Kompaktkameras, ist es eigentlich ein Vorteil, weniger Megapixel zu haben, denn es muss nicht so viel Rauschen hinterher rausgerechnet werden.
Bei dem Kauf einer Kompaktkamera solltet ihr auch darauf achten, dass euch das Modell verschiedene manuelle Einstellungsmöglichkeiten bietet. Diese können sein, eine Blenden- oder Zeitautomatik oder auch die Möglichkeit der Auswahl eines höheren oder geringeren ISO-Wertes, von dem Stefan eben schon berichtet hat. Wichtig ist auch eine kurze Reaktionszeit. Es bezieht sich sowohl auf das Einschalten der Kamera als auch die Zeit, die die Kamera braucht, um zu fokussieren und das tatsächliche Bild zu machen. Hierbei kann eine lange Verzögerung dafür sorgen, dass euch das Motiv bereits aus dem Sucher hinausgewandert ist.
Wer mit einer digitalen Spiegelreflex starten möchte, sollte lieber erstmal mit einem günstigeren Modell starten und dafür in bessere Objektive investieren.
Da bin ich genau deiner Meinung, Marek. Die Objektive, die behält man eigentlich sehr, sehr lange. Wenn man ordentlich drauf aufpasst, kann man sich, wenn man mehr Erfahrungen gesammelt hat, einen teureren und besseren Kamerabody kaufen, der vielleicht das eine oder andere mehr kann, aber die Objektive nutzt man weiter. Daher ist es wirklich sinnvoll, in gute Objektive zu investieren. Ja, nun stellt sich ein Problem der digitalen Fotografie. Es ist so einfach, viele Bilder zu machen. Es kostet ja nichts mehr, wie man so schön sagt, wenn man einmal die Kamera gekauft hat und ein paar Speicherchips hat. Das führt dazu, dass eigentlich relativ schnell sich viele Bilder auf dem Rechner sammeln. Und hier den richtigen Durchblick zu behalten, ist nicht ganz leicht. Das heißt, ihr solltet von Anfang an darauf achten, wie ihr eure Fotos verwaltet. Wir gehen später auf Programme ein, die euch dabei helfen. Aber für den Start geben wir euch den Tipp, macht euch schon eine vernünftige Ordnerstruktur auf der Festplatte. Ein Vorschlag von uns wäre, die Bilder nach Jahren zu sortieren und dann jedes einzelne Fotoevent mit Monatsdatum zu versehen. Hier ist es sinnvoll, das amerikanische Format zu nehmen, in welchem als erstes das Jahr, dann der Monat und der Tag kommt, denn dies sortiert der Computer dann chronologisch. Ich mache es so, dass ich hinter das Datum immer noch mit einem Spiegelstrich mir ein kleines Stichwort schreibe, was ich fotografiert habe. Zum Beispiel Hochzeit Daniel. So finde ich auch, wenn ich mal schnell über die Festplatte gehe und ich weiß, in welchem Jahr ich die Fotos gemacht habe, relativ schnell zumindest den ganzen Themenblock an Fotos, aber noch kein einzelnes. Dafür gibt es dann Archivierungsprogramme, wo man die Bilder mit Stichwörtern versehen kann, aber dazu in späteren Folgen mehr.
Und nun stellt euch vor, nachdem ihr alles schön mit Jahr, Monat und Stichworten versehen habt, dass euer Computer abstürzt und alle Daten sind verloren. Dementsprechend wollen wir euch bitten und darauf hinweisen, dass eine Datensicherung für die in dem Fall doch wirklich kostbaren Bilder, denn wenn ihr mal ganz ehrlich seid, die meisten Bilder werden gespeichert, die wenigsten werden noch belichtet, gedruckt oder in ein Album geklebt. Hier ist es anzuraten, dass ihr eure Bilder mindestens auf zwei unterschiedlichen Medien gespeichert habt. Unterschiedlich soll nicht heißen, dass es Festplatte und ein anderes Medium sein muss. Ihr könnt es von Festplatte auf Festplatte spiegeln, könntet es aber auch exportieren auf CDs, die zu klein wären, dementsprechend DVDs. Doch hier müsst ihr bitte daran denken, dass DVDs durchschnittlich 8 bis 10 Jahre die Daten behalten. Danach sind die Schichten defekt und die Daten gehen verloren.
Der Hersteller rät nach 8 oder sagt das 8 bis 10 Jahre maximal. Ich hatte schon CDs gehabt, die nach einigen Jahren bereits Datenverluste hatten.
Meine kürzeste Zeit war eine DVD nach 2 Jahren. Und die Fotografen, die ganz sicher gehen wollen, kopieren tatsächlich im Jahres- oder 2-Jahres-Rhythmus auch ihre DVDs um. Wobei eine DVD-Sicherung immer gut ist, da DVDs einfach mechanischen Einflüssen, wenn ihr zum Beispiel, wie ich, euer Büro oder euren Computer im Keller stehen habt, einfach resistenter sind. Denn wenn hier mal ein Rohrbruch wäre, eine Festplatte, die voll Wasser gelaufen ist, ist wahrscheinlich kaputt. Eine DVD, die trockne ich ab und ich habe meine Daten noch.
Dann kommen wir zu der Möglichkeit, wie wir die Daten am sichersten speichern. Das ist nämlich die, indem man zwei Festplatten an verschiedenen Orten stehen hat.
Dies bedeutet zwar Aufwand, aber wer einmal alle seine Kinderbilder im Alter zwischen 2 bis 3 Jahren seiner Tochter verloren hat, unwiederbringlich verloren hat, weil einfach die Festplatte im Computer kaputt war und die Bilder nirgendwo anders waren, der betreibt nachher einen gewissen Aufwand, damit ihm das nicht nochmal passiert.
Wir möchten euch auch in regelmäßigen Abständen Tipps zu Fotolocations geben im In- und Ausland. Und als allererstes ist mir dazu Berlin eingefallen. Nicht nur, weil ich selber aus der Stadt komme, sondern weil ich Berlin einfach für eine sehr facettenreiche Stadt halte, in der man wunderschöne Fotos machen kann. Mein Tipp für heute sind die Gärten der Welt in Marzahn. Man muss ein bisschen außerhalb fahren, aber es ist mit der S-Bahn bzw. mit dem Bus sehr gut zu erreichen. Der Bus hält direkt vor den Gärten der Welt. Und man muss sich das so vorstellen, es ist ein Erholungspark direkt in Marzahn, der nicht wie jeder andere botanische Garten nur zum Schauen geschaffen wurde, sondern er ist tatsächlich zur Nutzung geschaffen. Also das sind dort Liegen, es sind Wiesen, auf denen Kinder spielen. Ein wunderschönes Gelände, was sich dadurch auszeichnet, dass Gärten aus verschiedenen Kulturen nachgeahmt wurden. Dies sind zum Beispiel ein chinesischer Garten, soweit ich weiß sogar der größte in Europa, in dem es ein wunderschönes Teehaus gibt, in dem man hervorragenden Tee trinken kann. Also sehr zu empfehlen, wenn ihr dort seid, dann auf jeden Fall im chinesischen Garten einen Tee trinken. Es gibt einen sehr schönen japanischen Garten, einen balinesischen Garten, einen orientalischen Garten, einen koreanischen Garten, einen italienischen Renaissance-Garten und einen Staudengarten.
Marek, wie ist das? Muss man Eintritt zahlen, wenn man in diesen Garten möchte?
Man muss Eintritt zahlen, allerdings ist der Eintritt wirklich, ich würde sagen, für so einen Garten wirklich schwindend gering. Also ein Erwachsener zahlt ungefähr 3 €, Kinder 1,50 €. Und wer aus dem Berliner Raum ist, eine Jahreskarte für einen Erwachsenen kostet 20 €. Kommt wirklich daher, weil der Garten tatsächlich zur Nutzung geschaffen wurde und wirklich als Erholungspark innerhalb dieses ja sonst eher sehr, sehr tristen Stadtbildes von Marzahn erschaffen wurde.
Also das sind ja Preise, die gehen wirklich, da kann man sich's mal anschauen.
Wir haben auch eine Internetadresse in unseren Shownotes hinterlegt. Könnt ihr einfach mal reinschauen. Und es ist wirklich ein Erlebnis, wer dort mal einen Tag verbringt, geht nach Hause und hat so ein bisschen den Eindruck, Urlaub gemacht zu haben in einem fernen Land.
Und ich denke, die Speicherkarte ist voll.
Also meine war es auf jeden Fall.
Okay, dann hätte ich für euch auch noch einen Tipp. Wir geben euch immer wieder mal ein paar Hardware-Tipps oder so Tipps zu Spielzeug, die man unbedingt braucht. Und jeder, der eigentlich einen Podcast an seinem MP3-Player hört, der braucht einen Kopfhörer. Und ich habe die schlechte Erfahrung gemacht, dass mir die Apple-Kopfhörer von meinem iPod immer rausgefallen sind. Danach habe ich 3 verschiedene Sony-Produkte durchgeschlissen, die keine 2-3 Wochen gehalten haben und dann immer irgendwie ein Knackser oder irgendwas kaputt war. Und ich bin nun bei einem Produkt gelandet von Ultimate Ears, Metro.fi. Ist eine ganze Serie, liegt in der mittleren Preislage, 50 bis 70 €. Ich habe ein älteres Modell gekauft, was gerade am Auslaufen war, sozusagen ersetzt wurde. Und ich habe sehr gute Erfahrungen bisher damit gemacht. Ich habe die Dinger seit 2 Monaten und sie halten sehr gut. Sie haben einen ganz ordentlichen Klang und vor allem Bis jetzt wackelt noch nichts, knackt nichts, obwohl das Kabel auch mal geknickt wird oder mal unterwegs eben etwas robuster angefasst wird. Was könnt ihr in Zukunft denn noch von uns erwarten? Ihr bekommt auf jeden Fall Tipps über Studiofotografie von uns. Wir sind zu dritt gerade dabei, einen Kindheitstraum zu verwirklichen und bauen zurzeit ein großes Studio um. Aus unserer Arbeit im Studio werden wir euch immer wieder wertvolle Tipps geben, was ihr zu Hause oder in Mietstudios dann umsetzen könnt.
Neben dem Foto-Location-Tipp möchten wir euch aber auch darüber informieren, wie ihr eure Reisen im Bereich der Fotografie besser vorbereiten könnt. Welche Fragen auf euch zukommen? Wie kann ich das Equipment versichern? Wie wird es versendet? Was erwartet mich in dem jeweiligen Land? Denn Reisen ist eins unserer größten Hobbys. Und das Reisen und Fotografieren lässt sich natürlich herrlich miteinander verbinden.
Hierfür haben wir zum Teil auch einige Videopodcasts vorbereitet.
Ein fester Bestandteil unseres Podcasts wird ebenfalls ein sogenannter Screencast, der euch Tipps über Photoshop Lightroom vorstellt. Ein Screencast müsst ihr euch so vorstellen, dass wir das, was wir am Monitor machen, gleichzeitig abfilmen und dann ins Web stellen, sodass ihr genau nachvollziehen könnt, wie wir Bilder bearbeiten oder wie wir unsere Kataloge organisieren.
So, das war's für heute.
Wir hatten viel Spaß und ein wenig Schweißperlen zwischendrin auf der Stirn, denn ich denke, das Aufnehmen hat 4 bis 5 Mal so lange gedauert, wie der Podcast nachher sein wird. Aber wir werden in Zukunft uns noch steigern und dazulernen. Wir sind beim Podcasten eben bei der Folge 1 und noch ein paar Anfänger.
Wir freuen uns aber trotzdem über jegliche Kommentare im Blog. Es darf auch gerne Kritik sein. Wer will, kann uns auch eine E-Mail schreiben unter info@fotopodcast.de. Damit verabschieden wir uns von heute.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Muchísimas gracias. Hasta la próxima vez. Nos lo hemos pasado muy bien con vosotros.
Tschüss. Der Fotopodcast ist eine Produktion von 5000k.de. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.